Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote, von der Wall Street, die vorbörslich etwas schwächer notiert, zumindest der Dow Jones, belastet durch die Energie- und Rohstoffwerte. Goldman Sachs senkt die Wachstumsprognosen für China und das zieht den Ölsektor mit nach unten. Ansonsten stehen die Aktien von BioNTech und Berkshire Hathaway im Mittelpunkt. Beide melden gute Quartalszahlen und Kryptowährungen feiern ein Comeback, unter anderem auch deshalb, weil in der sogenannten Infrastructure Bill, also dem Infrastrukturpaket der amerikanischen Regierung, da sollte eigentlich ein Wortlaut rein zur Besteuerung von Kryptowährungen. Aber man ist sich in letzter Minute nicht einig geworden und dementsprechend bleibt dieser Satz, diese Regelung erstmal weg. Ganz zur Freude des Bitcoin. Ja, Happy Monday. Wir haben Wachstumsbedenken aus China. Das belastet den Rohstoffsektor an der Wall Street. Der Dow Jones wird also leicht im Minus eröffnen, aber es gibt einige positive Ausreißer. Fangen wir mal an mit den Kryptowährungen. Bitcoin heute Morgen über 5% im Plus und das hat auch etwas mit den Vereinigten Staaten zu tun und mit dem sogenannten Infrastrukturpaket. In diesem Paket sollte es eine Formulierung zur Besteuerung von Kryptowährungen gehen. Aber beide Parteien, die Demokraten und Republikaner, konnten sich auf den genauen Wortlaut nicht einigen und daher hat man den Wortlaut komplett gestrichen. Es hat es also nicht mehr rechtzeitig geschafft in diesen Gesetzesentwurf und das ist natürlich eine große Freude für den gesamten Kryptowährungsbereich, der heute freundlich tendiert. So, ansonsten haben wir einige ganz gute Quartalszahlen. BioNTech kann über 4% zulegen. Die Ergebnisse dort sind phänomenal ausgefallen. Hier konnten selbst die hohen Erwartungen noch übertroffen werden. Der Umsatz 5,3 Milliarden Euro. Erwartet wurden 3,5 Milliarden Euro. Und die Prognosen für den zukünftigen Umsatz und Auslieferungen von des Covid-Impfstoffes wurden erheblich nach oben revidiert. Und dementsprechend also können sich die Aktionäre von BioNTech zum Wochenauftakt freuen. Berkshire Hathaway, da geht's auch bergauf, wenn auch nur ein leichtes Minus von 1%. Das Quartalsergebnis war gut auf der Ertrags- und auf der Umsatzseite. In beiden Fällen konnten die Erwartungen übertroffen werden. Die Versicherungssparte hat ein bisschen mehr Gegenwind. Das liegt natürlich auch daran, dass jetzt wieder mehr Fahrer unterwegs sind. Und wenn mehr gefahren wird, gibt's eben auch mehr Unfälle. Geico, die Autoversicherung, die zu Berkshire Hathaway gehört, konnte dementsprechend also nicht mehr so gut performen wie im Vorjahreszeitraum. Dafür konnten aber andere Sektoren von Berkshire Hathaway das mehr als wettmachen. Und die Investmentgesellschaft von Warren Buffett hat 6 Milliarden Dollar in den Rückkauf eigener Aktien investiert, etwa eine halbe Milliarde Dollar weniger als im vorhergehenden Quartal. Und man hat immer noch 144 Milliarden Dollar in Cash. Also die Kasse bleibt weiterhin prall gefüllt. Wir haben noch Barrick Gold mit Ergebnissen. Die Aktie ist leicht im Minus, liegt daran, dass Gold auch schwächer ist, über 1% im Minus heute Morgen im New Yorker Handel. Barrick Gold meldet einen Gewinn über den Erwartungen des Marktes und was die Goldproduktion betrifft, wurden die Ziele so ziemlich eingehalten. So, und dann nehmen wir mal noch einen kurzen Wochenausblick. Wir haben die Ergebnisse heute Abend von AMC, Meme-Wert natürlich, der Kinobetreiber. Wir haben am Dienstag Coinbase. Das wird sehr spannend werden, zumal ja nun Kryptowährungen eine deutliche Erholung gesehen haben, Aufwind haben und das dementsprechend im Schlepptau auch Coinbase mit positiv beeinflussen sollte. Wir haben Mittwoch die Ergebnisse von Wendy's, eBay und NIO und dann am Donnerstag von Baidu, von Palantir, von Airbnb und von Disney. Das wird der in dieser Woche mit Abstand spannendste Tag, was die Ergebnisse an der Wall Street betrifft. So, und dann haben wir noch die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten, die auch am Mittwoch gemeldet werden. Kurz noch ein bisschen was zu den Up- und Downgrades der Wall Street. Die Credit Suisse macht jetzt das Gleiche, was Goldman Sachs letzte Woche getan hat. Man schraubt die Jahresendziele für den S&P 500 weiter nach oben. 4.600 Punkte, sagt jetzt die Credit Suisse. Und für das kommende Jahr soll der S&P bis auf 5.000 Punkte steigen. Dieser Bullenmarkt also, wenn es nach der Credit Suisse geht, wird noch eine ganze Weile weiterlaufen, getragen vor allen Dingen durch das solide Gewinnwachstum der Unternehmen. Die Gewinnschätzungen werden bis ins Jahr 2023 weiter nach oben revidiert. Und wo wir gerade beim Thema Analysten sind, Tesla heute Morgen 1% im Plus. Das Brokerhaus Jefferies stuft die Aktie, die Kursziele für die Aktie weiter nach oben. Man hebt das Kursziel von $700 auf jetzt $850 an. Vor allen Dingen darauf basierend, dass die Batteriennachfrage global deutlich anzieht. Und dass Tesla mit den neuen Kapazitäten, die in den kommenden Quartalen online gehen, einen größeren Teil dieser Nachfrage bedienen kann. Auch der Produktmix wird positiv hervorgehoben, zum Beispiel auch das neue Model S, also die abgedatete Version sozusagen. Tesla also profitiert davon. So. Jetzt schauen wir uns ganz kurz nochmal das Big Picture an. Das Thema China steht im Mittelpunkt. Wir haben weiter sinkende Wachstumsprognosen. JP Morgan und Nomura, beide hatten ja schon die Prognosen für die Konjunktur im dritten Quartal reduziert. Nomura rechnet nur noch mit 5,1% Wachstum. Bumm, und jetzt kommt der dritte in die Runde, nämlich Goldman Sachs. Und hier werden die Wachstumsprognosen für das dritte Quartal erheblich revidiert. Sie werden mehr als halbiert, um genau zu sein, von 5,8% auf jetzt nur noch 2,3%. Warum? Mal abgesehen davon, dass wir Naturkatastrophen in China hatten, vor allem wegen der sehr harschen Restriktionen zur Bekämpfung von Covid. Das wird jetzt temporär die Wirtschaft erstmal ausbremsen, aber die Betonung liegt auf temporär. Goldman Sachs geht davon aus, dass diese temporären, aggressiven Maßnahmen greifen und dass ab dem vierten Quartal sich die Lage wieder aufhellen wird. Und dementsprechend werden die Prognosen für das vierte Quartal deutlich angehoben von 5,8 auf 8,5%. Das sehen andere Investmenthäuser, JP Morgan und Nomura, noch anders. Aber wenn Goldman Sachs recht behält, wäre das natürlich eine eher erfreuliche Entwicklung. Wir sehen übrigens auch anhand der Exportdaten aus China für den Juli, dass die Konjunktur ein bisschen an Dynamik verliert. Und ich darf noch mal daran erinnern, dass letzte Woche auch Adidas in China eher enttäuschende Absatzzahlen gemeldet hat. Aber schauen wir uns die Sonnenseite mal an. Nämlich die Impfprozesse, die in Asien teilweise sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. In China sind bereits zum Monatsende fast 70% der Bevölkerung, der erwachsenen Bevölkerung, geimpft. Mindestens einmal eine Impfung. Südkorea nur 54%, Taiwan nur 35%, Indien weniger als ein Drittel, Indonesien nur ein Viertel der Bevölkerung. Singapur ist Spitzenreiter mit 71%. Ich glaube, das dürfte kaum jemanden überraschen. Wer schon mal in Singapur war, der weiß, wie gut dieses kleine, aber sehr moderne und gut aufgestellte Land dasteht. Aber nochmals, wir sehen an diesen Statistiken vor allen Dingen eins, wie unterschiedlich die Impfprozesse in Asien laufen und dass das eben, wie ja oft schon besprochen, auch eine Gefahr für die Lieferketten in der westlichen Welt mit darstellt. China aber nochmals, wenn man sich die Anzahl der Bevölkerung mal anschaut, ist von Anfang an sehr aggressiv vorgegangen und man hofft also, dass ab dem vierten Quartal wieder mehr Schwung in die Wirtschaft reinkommt. In der Zwischenzeit werden die Öl- und Rohstoffwerte dadurch belastet, der Ölpreis steht unter Druck. Wirft auch die Frage auf, ob denn Amerikas Wachstum nun auch durch Covid belastet wird. Und hier muss man ganz klar sagen, dass auch wenn Expedia oder Norwegian Cruise oder Royal Caribbean signalisieren, dass der Juli eine leichte Abkühlung gesehen hat in der Buchungslage, all diese Unternehmen betonen nach wie vor, dass die Erholung insgesamt auf Kurs bleibt. Heute Morgen, da musste ich ein bisschen schmunzeln, sagt AT&T, dass der Kino-Release von The Suicide Squad relativ geringe Erfolge hatten, nur 27 Millionen Einnahmen an den Kinokassen. Daran sei ganz klar Covid schuld gewesen. Well, vielleicht war Covid dran schuld oder vielleicht ist der Film auch einfach schlecht. Dann war Covid vielleicht eine gute Ausrede. Aber wir haben heute Abend die Quartalszahlen des Kinobetreibers AMC und da wird man jetzt eben auch ganz besonders gut hinschauen. Die Nachrichtenlage ansonsten bleibt je nach Bundesstaat und Region relativ trüb. Wir haben Austin, Texas, hier wird gewarnt, dass die Krankenhäuser fast vollends ausgelastet sind. Wir haben die Warnung in Florida, dass mittlerweile ein Viertel aller Patienten in Krankenhäusern in Florida Covid-Patienten sind und 40% der Betten auf den Intensivstationen sind Covid-Patienten. Mal zum Vergleich, der nationale Durchschnitt Intensivstation Covid-Patienten liegt bei etwa 19%. Florida ist also Spitzenreiter in den Vereinigten Staaten, was die Covid-Zahlen insgesamt betrifft. Aber nochmal, Bisher trifft das die Wirtschaft kaum, weil es sehr wenig Signale gibt, dass die Wirtschaft tatsächlich spürbar ausgebremst wird. Sondern das Thema der Infrastruktur, Bill, habe ich schon angesprochen. In den nächsten 48 Stunden dürfte die abgesegnet werden. Aber nichtsdestotrotz, zumindest im Senat abgesegnet werden, dann gehen wir in die Sommerpause und im September beginnt dann eigentlich erst wirklich die heiße Phase. Die Frage ist, rückt Nancy Pelosi, die Sprecherin der Demokraten, im Repräsentantenhaus von der Forderung ab, dass man nur beide Gesetzesentwürfe zur Abstimmung bringen will, also Infrastrukturpaket mit der sogenannten Reconciliation Bill, die 3,5 Billionen Dollar groß ist. Wenn Pelosi darauf besteht, thanks but no thanks, das wird nie im Leben durchgehen. Und ich wette nach wie vor, dass zu guter Letzt Pelosi einknicken wird. Der Widerstand wächst in der eigenen Partei. Einige der konservativen Demokraten fordern Nancy Pelosi mittlerweile auf, an dieser Haltung aufzugeben. Aber nochmals, das Thema wird dann erst im September nach der Sommerpause ein wichtiges Thema werden. Apropos Sommerpause, wir hatten die Arbeitsmarktdaten am Freitag. Die Zahlen waren wirklich ausgesprochen stark, sehr stark. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Daten für die beiden Vormonate Mai und Juni auch noch nach oben revidiert wurden. Um sich das mal anzuschauen, hier eine Grafik von Nordea und Macrobond. Die Arbeitslosenquote ist jetzt bei 5,4% in den Vereinigten Staaten. Aber das Ausschlaggebende an dieser Statistik hier sind die Anzahl der Jobpositionen, die verfügbar sind, aber nicht gefüllt werden können. Wir haben hier ein Rekordniveau über viele Branchen hinweggehend. Unternehmen haben ernsthafte Schwierigkeiten, Personal zu finden. Das ist ein leitender Indikator bei etwa 6 Monate und signalisiert, dieser Arbeitsmarkt wird auch in den nächsten Monaten auf allen Zylindern feuern. Und damit ist für mich klar, dass Jerome Powell an der Drosselung der Geldpolitik festhalten wird. Meines Erachtens fällt der Startschuss im Dezember, spätestens im Januar. Die Timeline wird bei der September-Tagung gemeldet. Vielleicht bekommen wir bei Jackson Hole bei der Tagung Ende August die ersten Signale vorbereitend, dass Jerome Powell plant, diesen Weg zu gehen. Und jetzt wird's spannend und auch ein bisschen kompliziert, weil hier zwei Strömungen gleichzeitig aufeinandertreffen. Wenn also die Marktmeinung stimmt und wir bekommen also im September das Signal, die Timeline, dass es im Dezember losgeht, dann überschneidet sich das mit der Anhebung der Schuldendecke und mit dem Streit um die Anhebung. Und jetzt wird's spannend. Ich bleibe bei Nordea und Macrobond. Wir haben zurzeit etwa 450 Milliarden Dollar in den Cash-Reserven des amerikanischen Finanzministeriums. Diese Cash-Reserven dürften also bis Ende September auf etwa 175 Milliarden Dollar sinken. Das amerikanische Finanzministerium peilt etwa 800 Milliarden Dollar als eine gesunde Cash-Quote an. Weil wenn man daran festhält und Ende September, Anfang Oktober einigt man sich auf eine Anhebung der Schuldendecke, dann bedeutet das vor allem eins: Der Staat wird ab Ende September, Anfang Oktober sehr, sehr viele neue Anleihen ausgeben müssen, um auf dieses Niveau zurückzukehren. Und wie gesagt, jetzt haben wir zwei Strömungen. Jerome Powell signalisiert eine Drosselung der Geldpolitik. Historisch betrachtet, ab dem Signal steigen die Renditen der Staatsanleihen. Wenn wir gleichzeitig ein Restocking haben, wenn also die Cash Balances des Finanzministeriums wieder aufgestockt werden müssen, würde auch das die Renditen hochtreiben. Das kann also ein sehr, sehr spannendes Szenario werden, wenn man ein bisschen weiter nach vorne blickt, über die aktuellen Tagesereignisse also hinweggehen. So, am Rande bemerkt, die Bank of America, das habe ich vergessen, aber ich will es noch kurz einfügen, hebt das Kursziel von Advanced Micro Devices jetzt von 80 auf 110 Dollar an. Die Aktie wurde bisher mit Verkaufen eingestuft. Jetzt stuft man die Aktie auf Halten auf. Und der Analyst sagt, das muss man ihm lassen, wenigstens, man muss auch mal eingestehen, wenn man Unrecht hatte. Und wir hatten Unrecht. Der wesentliche Teil der massiven Rallye bei Advanced Micro Devices wurde von diesem Analysten verpasst. Und jetzt ein Halten mit Kursziel 110 Dollar. Okay, mal schauen, ob er jetzt bessere Karten hat. Ich wünsche eine gute Handelswoche. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Quack.